Hallo, willkommen bei Def Radio heute am 17. Mai. Wir haben vergessen, den Aufnahme zu starten. Das heißt, jemand muss nachher noch die Aufnahme manuell rüberkopieren.
Ja, komm vor.
Ja, deswegen weiß ich die heutige Folgennummer nicht und das Thema wissen wir gerade so. Und zwar
Teamwork unter Programmierung.
Also heute im Studio ist Reki,
Simon
und Niklas.
Und um das Chaos ein bisschen einfach zu machen, erstmal Musik. Und zwar von Pornophonique, Sad Robot. So, willkommen zurück zu Def Radio. Das Thema ist Zusammenarbeit von Programmieren. Programmierern. Wieso arbeitet man denn überhaupt zusammen? Ich meine, theoretisch könnte man auch alleine alles machen, oder?
Es dauert halt viel zu lange. Bei manchen Projekten ist es halt deutlich zu viel Arbeit, um das halt komplett alleine zu stemmen. Deswegen möchte man schon irgendwie zusammenarbeiten und ja.
Was vielleicht auch wichtig ist, die Projekte heutzutage sind so groß, das ist alleine nicht mehr machbar. Und da kommen ja auch ganz viele Leute mit verschiedenen Skillsets zusammen, die aber trotzdem irgendwie zusammenarbeiten müssen. Und das muss man sich gut überlegen. Ja.
Ja, was benutze ich denn dafür? Oder, was benutze ich? Brauche ich irgendwie Tools dafür? Oder reicht es, wenn man sich in einem Raum zusammensetzt und bespricht, was man tut?
Also vielleicht sollte man grundsätzlich sagen, jetzt Zusammenarbeit von Programmierern. Oder Programmierer arbeiten ja auch manchmal mit Designern zusammen oder irgendwelchen Business-Leuten. Sollen wir jetzt mal erstmal anfangen von Programmierer zu Programmierer?
Mhm. Okay.
Ja, da hängt es dann auch ein bisschen davon ab. Sind jetzt die Leute verstreut übers Land und man muss das remote machen oder man kann die Leute tatsächlich alle in den Raum stecken und mal reden?
Was wäre denn, wenn man die Wahl hätte, besser?
Ich finde eigentlich, wenn du alle Leute in den Raum kriegst, schon ein bisschen besser, dann ist das mit dem Diskutieren ein bisschen einfacher. Und man kann halt auch, ich finde Face-to-Face-Kommunikation irgendwie besser, wie wenn ich jetzt alle per Skype oder über ein anderes Fernsprechmedium an der Leitung habe.
Mhm. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich denke gerade so auch das Remote-Arbeiten, das ist halt für den, der dann nicht anwesend sein muss, halt sehr angenehm. Das ist natürlich wahrscheinlich oft besser wäre, wenn er da wäre. Aber es hat halt auch extrem viele Vorteile, remote zu arbeiten, weil man dann zu ganz anderen Zeiten zusammenkommt und überhaupt vielleicht zusammenkommt. Oft hat man halt auch nicht die Möglichkeit, zusammen in einem Raum zu sitzen. Dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte man so anfangen. Wenn wir jetzt beschließen, ein Projekt zu machen und wir sind jetzt 4 Programmierer, und jetzt treffen wir uns. Was machen wir jetzt? Was machen wir eigentlich als erstes? Wenn wir uns überlegt haben, was wir machen wollen, das wissen wir schon, aber wie geht's jetzt eigentlich los?
Wir bauen ein Lastenheft. Moment. Moment, das haben wir schon mal gemacht beim Sopra, das ging immer schief.
Ja, man muss aber trotzdem irgendwie aufstellen, ja, wer tut jetzt was und wie fangen wir an? Also das Wie fangen wir an ist wahrscheinlich so, ja, wir stellen fest, das sind die Grundmodule, die man braucht, damit man überhaupt was vom restlichen Zeug programmieren kann und das teilt man dann halt auf. Es hält sich da wahrscheinlich keine Sau an den Terminplan, aber...
Also der erste...
Ist das jetzt schlecht oder gut, dass sich niemand an den Terminplan hält?
Ist irgendwie... eher schlecht. Also es macht halt irgendwie die Planung immer schwerer, aber es ist halt so, wenn du dann mal ins Debuggen kommst, weil irgendwas nicht läuft und je nachdem, wie groß deine Codebase schon ist, kann es sich halt bis ins Unendliche strecken, bis die ganze Technik wieder läuft.
Also das heißt, wenn wir jetzt zusammen in einem Raum sind, das erste, was wir machen würden, ist so das Projekt anschauen, was für Technologien brauchen wir und wie teilen wir es eigentlich auf, wer macht was, weil uns irgendwie allen klar ist, wir können nicht alle alles machen, wir müssen es irgendwie sinnvoll aufteilen.
Ja.
Okay. Gibt es da denn schon irgendwelche Tools, kann man das, oder ist das eher jetzt was, was man so untereinander besprechen müsste?
Ich wüsste jetzt nicht von irgendwelchen Tools, ich glaube, das muss schon tatsächlich noch auf die alte Methode besprechen.
Also das ist dann was, da muss jeder Bescheid wissen und da muss man irgendwie die Technologien auch ein bisschen kennen, wo die ineinander greifen, wie man da, was für Sachen man alleine machen kann. Okay. Okay, also wir teilen die Sachen auf und dann geht jeder nach Hause mit seinem Aufgabenset und dann irgendwann treffen sie sich wieder und bauen zusammen. Oder ist das doch noch ein bisschen anders? Teil. Zum Beispiel, wenn wir jetzt diese Sache machen und wir teilen uns das auf und wir haben jetzt besprochen, wer alles macht. Gehen wir dann nach Hause oder wie geht's dann weiter?
Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ihr seid meine sachverständigen Gäste.
Okay. Je nachdem, wie man hat, also muss ich auch darauf einigen, wie man dann halt arbeitet, ob man jetzt so ein Versionskontrollsystem wie Git benutzt, dass das dann halt sich so verzahnt. Oder dass man sagt, ja, ich schreibe jetzt erstmal dieses Modul fertig und in der Woche treffen wir uns wieder und wir nehmen unsere Module, stecken die zusammen und wenn es dann nicht klappt, dann brauchen wir halt wieder ewig, bis es wieder läuft. Also
dann beschließen wir sozusagen, gut, wir verwenden Git, um unseren Programmcode im Team zu managen. Okay.
Vielleicht mal für die Zuhörer, was ist Git?
Genau, was ist allgemeine Versionskontrolle? Muss ja nicht Git sein, Git ist jetzt vielleicht eine von vielen, ja. Aber was erreichen wir mit der Versionskontrolle eigentlich?
Die Idee dahinter ist erstmal ganz einfach. Wir haben irgendein System, wo wir die Änderungen einpflegen und dann alle die Änderungen holen können, damit idealerweise alle auf der aktuellsten Version arbeiten können.
Ja, also, weil das Problem, was wir haben, wenn wir uns die Aufgaben aufteilen und jeder geht nach Hause und fängt an zu arbeiten, ist, dass der eine vielleicht irgendwann Funktionalität vom anderen braucht oder da irgendwie genauer Bescheid wissen muss oder der andere hat ein Modul fertiggestellt, was jetzt schon funktioniert und der andere möchte es zu Hause testen. Da ist es ja irgendwie sinnvoll, den Code irgendwo zentral liegen zu haben und sich da Änderungen holen zu können. Mhm. Ist sowas, wäre dann zum Beispiel Git.
Was hat es denn so an Alternativen zu Git? Ich meine, die sollten wir vielleicht auch erwähnen, zumindest.
SVN?
Irgendwie fangen alle mit SVN an, aber vergessen, dass es davor noch was gab.
Es gab immer was davor.
Ja, CVS. Also, das sind so, CVS und SVN sind so mitunter die ältesten, die es da in der Hinsicht gibt, haben dementsprechend ihre Macken, wer damit noch verwendet. Also ich habe irgendwo eine Firma gesehen, die tatsächlich zum Arbeiten Git bzw. HG nehmen, also Mercurial. Das sind so die mehr oder weniger die beiden neuesten, die es gibt. Und zum Deployen verwenden sie den SVN.
Weißt du wieso?
Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, SVN ist halt schon, gibt es schon so lange, dass es überall funktioniert. Während man bei Git und HG halt gegebenenfalls mit Nicht-Unix-Betriebssystemen ewig drauf rumprügeln muss, bis es tut.
Wo ist denn der grundsätzliche Unterschied zwischen Git und zum Beispiel so einem SVN? Also
es sind halt viele, viele Features dazugekommen. Ich habe das nicht alles im Kopf. Ich erinnere mich daran, dass Nico mir das mal erklärt hat, mit sehr vielen Bildern. Und mit jedem neuen System kam halt ein tolles Feature dazu, was irgendwie wichtig war oder toll war.
Also ich hatte gemeint, jetzt der grundsätzliche Unterschied ist doch dieses Verteilte, dass jeder sozusagen die Kopie bei sich hat. Und
ja, das kam irgendwann dazu. Ich weiß nicht wann. Mhm.
Also dass wir eben nicht wie bei SVN dann so ein zentrales Ding haben. Also gut, zentral haben wir auch bei Git.
Nee, wir können es zentral haben. Man will es vielleicht auch irgendwo zentral haben, damit man ein bisschen Überblick hat. Ich meine, ich habe zwar meine Git-Repo-Zentrale auch über 3 Server verteilt, aber die Server sind immer alle gleich, beziehungsweise sollten sich gegenseitig synken.
Also sprich Redundanz zur Sicherheit, damit falls einer mal abschmiert, du immer noch weißt, mein Code, der liegt noch irgendwo anders und da kann ich dir dann halt auch holen.
Ja. Also für den Fall, dass das Bürgernetz und die Uni abbrennt, habe ich immer noch eine Kopie irgendwo in Bielefeld.
Okay, halten das auch mal fest. Man möchte irgendwie Backups haben, falls mal die Arbeitsmaschine abschmiert, dass man dann immer noch irgendwo eine Sicherung hat, sei es auf einem Server, sei es auf irgendeinem zusätzlichen Datenträger. Weil Neuschreiben kostet halt wieder viel, viel Zeit.
Ja, aber so ein Versionsverwaltungssystem ersetzt kein richtiges Backup. Das ist halt nur...
Och. Ich mache halt keine Backups.
Wobei es schützt einen zumindest vor. Nee, es schützt einen nicht vor aus Versehen löschen.
Lokal schon. Wenn du es remote irgendwo sicherst und deine lokale Kopie vernichtest, dann hast du immer noch das, was du remote gespeichert hast. Also man kann schon für Backups benutzen. Das tue ich auch ab und zu.
Ja, aber das ist doch nicht für Backups gebaut.
Ja, und? Es funktioniert sehr gut für Backups.
Aber der Overhead.
Aber der Overhead, komm schon. Für das bisschen Code.
Ah, okay, dafür ist es in Ordnung. Aber wenn du halt anfängst, gleich ganze Filme rein zu verjagen, wird das nicht mehr so schön.
Ja, Filme, für die brauche ich auch keine Versionskontrolle. Also geht es nur sinnvoll, wenn als Backup-Tool, wenn du Versionierung haben möchtest, wenn du unterschiedliche Zustände speichern möchtest, in dem diese Datei mal war. Also das ist für Konfigurationsdateien vielleicht ganz nützlich oder prinzipiell für Code, einfach für Dinge, die man immer wieder ändert und man gerne den vorherigen Zustand mal hätte.
Also was ich eigentlich noch wissen wollte, war sozusagen dieser Unterschied zwischen zentralisierten und distributierten Versionsverteilsystemen. Wie zum Beispiel Git, ja? Also wo da der grobe Unterschied ist und wo da der Vorteil bzw. der Nachteil liegt.
Naja, der Nachteil ist halt, irgendwie kann das halt auch bei verteilten Systemen passieren, dass jeder irgendeinen anderen Stand hat und man erstmal irgendwie aushandeln muss, was jetzt der sinnvolle gemeinsame Stand ist. Nennt sich dann Merge-Konflikt. Sollte meistens kein Problem sein. Idealerweise teilt man das Projekt dann so auf, dass es mehrere Dateien sind und dann hat sich die Sache meistens einfacher gegessen. Wie schwieriger wird es, wenn alle auf derselben Datei arbeiten müssen, weil es gibt zwar Tools, die es versuchen aufzulösen, aber die sind auch nicht so ganz allwissend, was der Mensch dazu denkt und versucht zu tun.
Also, das heißt, in unser Tool, was wir jetzt auf jeden Fall verwenden wollen, ist so eine Versionskontrolle. Als wenn wir jetzt zusammenarbeiten, wir wollen eine Versionskontrolle, wo jeder seine Projektversion hat, wo man irgendwie managen kann, was die anderen schon gemacht haben, wo man seinen eigenen Code managen kann, wo man vielleicht noch einen zentralen Server hat, wo das so der komplette Projektstatus drauf ist. So. Mhm. Dann wollen wir wahrscheinlich von diesem zentralen Server noch ein Backup, so wie du gesagt hast. Das ist ja nicht, wäre ja schade, wir arbeiten ja und dann fällt dieses Ding aus, jeder verliert seinen Laptop, alles ist weg.
Kann passieren.
Ihr lacht, aber sowas passiert, sowas ist sehr ärgerlich. Ja.
Ich meine, falls wir tatsächlich an der Uni arbeiten würden und die zufällig sind wir gerade alle da und die Uni brennt ab.
Ja.
Doof.
Genau, also dann wollen wir noch so ein Backup, okay.
Ja. Also nicht, dass wir hoffen, dass es hier was passieren wird. Also, das wäre äußerst doof, wenn das passieren würde.
Ach was, du nimmst den Laptop mit. Rette den Laptop.
Ja, sollen wir nochmal Musik machen?
Ich wollte ja eigentlich weitergehen und fragen so, womit koordiniert man denn... sollte man Sachen koordinieren, wenn man Code schreibt? Irgendwie fallen doch den Leuten sicherlich irgendwelche Ungereimtheiten auf, wenn man irgendwie was schreibt oder es passieren Bugs und man möchte nicht unbedingt im Code andere Leute rumwühlen. Sollte man nicht, das ist extrem doof.
Ja.
Was kann man da nutzen? Aber ja, das kann man nach der Musikpause machen. Ich muss mir nur kurz überlegen, welches Lied wir spielen.
Hast du keinen Random-Knopf?
Nein. Das sieht gut aus. Von Diablo Swing Orchestra, Balrog Boogie. Die Playlist gibt's dann am Schluss verlinkt auf unserer Seite. Ich baue dann nach, während wir Radiosendung machen, die Playlist. Musik, da. Okay, die Musik will schon wieder nicht.
Was ist denn schuld?
Potenziell JavaScript.
Immer dieses JavaScript.
Ich hätte gehofft, so Seiten würden mal ohne JavaScript auskommen.
Sieht nicht so gut aus.
Wisst ihr was? Ich habe jetzt keine Lust mehr auf freie Musik. Mein Google Music funktioniert. Wobei, machen wir es einfach. Ich spiele einfach das ganze Pornophonik-Album. Das funktioniert. Also von Pornophonik, Take Me to the Bonus Level because I need an extra life. So, willkommen zurück bei Def Radio. Ich bin. Auch wenn Audio-CDs scheinbar klobig aussehen, es funktioniert auf jeden Fall besser.
Eine Festplatte wird es auch tun. Alles, was nicht dynamisch aus dem Web kommt, funktioniert in der Regel.
Ja. Ja, ich habe keine Audio-CDs mehr bei mir gehabt, sonst hätte ich noch alles rausgebrannt.
Ich finde das Datenträgerformat von einer 2,5 Zoll Festplatte perfekt. Das ist so ein bisschen kleiner wie eine Floppy-Disk, liegt super gut in der Hand und hat Speicherkapazität ohne Ende.
Mir ist aufgefallen, ich habe vergessen zu erwähnen, dass es ja in letzter Zeit was passiert ist, so an interessanten Sachen. Und das sollten wir vielleicht noch berichten, bevor wir weitermachen mit unserem Thema. Nämlich, fangen wir mal mit weniger lustigen Sachen an. Erpresser drohen zahlreichen deutschen Shops mit DDoS-Attacken. Man soll eine Anzahl von Bitcoins an eine bestimmte Adresse schicken, sonst wird man gedDoSt, ist die E-Mail. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Also ich glaube, es waren 8 Bitcoins oder so, die man zahlen muss.
Bitcoin liegt aktuell auf wie viel Euro?
5 Bitcoins sind es und es sind etwa 1300 Euro.
Okay.
Bisher sieht es nicht danach aus, dass irgendwelche Shops gedDoSt wurden. Man soll aber trotzdem die Behörden einschalten, wenn man so eine Mail kriegt.
Ich habe nie so eine Mail gekriegt, obwohl ich gedDoSt werde.
Hast du von irgendeinem Online-Shop?
Nein, ich habe keinen Online-Shop, aber eine Kiste, die dauernd bombardiert wird.
Ja, keine Ahnung, wieso was da los ist.
Ja.
Okay, kommen wir von einem Angriff zum nächsten Angriff. Die PS4 ist irgendwie angegriffen, beziehungsweise sie haben geschafft, die PS4 zu, nicht ganz zu knacken. Sie haben zumindest den Anti-Piraterie-Schutz geschafft zu umgehen mit einem Raspberry Pi. Wobei das ein bisschen ein Hackmeck ist, das zu tun. Wie es genau passiert, geht es irgendwie, sie kopieren Sachen rum, schreiben irgendwie komische Schlüssel um mit dem Pi und dann geht das magischerweise. Okay.
Also noch ein Kopierschutz, der hinfällig wäre. Wie viele funktionieren denn noch so?
Wie viele funktionieren denn noch? Gar keiner.
Tja. Man könnte meinen, sie lernen es nicht.
Ja. Der nächste Hack, den ich gefunden habe und sehr interessant war auf der Hack auf meinecoke.de. Und zwar kann man sich ja bei Coca-Cola so eine Coca-Cola mit seinem Namen draufstehen haben. Also trink eine Cola mit Name. Also trink eine Cola mit Simon oder so. Und die haben da so einen Namenscheck drin. Also trink eine Cola mit Ricky funktioniert nicht. Ich kann es zum Funktionieren bringen, wenn ich den Hack verwende. Falls der noch nicht gefixt wurde.
Wieso geht Ricky nicht?
Der ist nicht in der Namensliste. Sie haben eine Whitelist und eine Blacklist.
Okay.
Und mein Name funktioniert dann nicht.
Dein Name ist leider nicht dabei. Der von dir eingegebene Name kann für uns leider nicht auf die Flasche gebracht werden. Okay.
Ja. Wenn ich aber jetzt direkt den Post-Request mit diesem Namen reingebe, geht das wieder. Und ich kriege tatsächlich das Ding dann zugeschickt. Zumindest ging das vor ein paar Tagen.
Die haben Input Validation mit JavaScript gemacht.
Ja.
Oh Gott.
Und der Mensch, der das gemacht hat, hat halt eben hat dann gemeint so, ach, Fritz Cola ist langweilig, Fritz ist ein normaler Vorname, trink eine Cola mit Pepsi. Und auf dem Blog sieht man dann eine wunderbare Cola-Flasche mit, trink eine Coke mit Pepsi. Und er hat ein paar Tage später noch eine Coke Light mit Pepsi gekriegt.
Okay, coole Geschichte.
Ja, die Lost and Found Rubrik von Heise ist richtig lustig. Da sind immer so Sachen drin. Ja, was ist denn noch passiert? Moment. Ja, HTTP 2 ist endgültig beschlossen worden. Sie haben, ja, was ist neu? Ursprünglich sollte ein zwingend die Implementierung von TLS, also von Verschlüsselung vorgeschrieben sein. Das haben sie ein bisschen aufgeweicht und empfehlen es nur. Allerdings haben die zwei freien Browser gesagt, sie wollen das nur so implementieren und in HTTP 2 unverschlüsselte Kommunikation gar nicht erst machen.
Das heißt, die zwei freien, die anderen, was tun die?
Ja, das weiß ich nicht, die haben noch nichts gesagt.
Okay.
bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Artikel gelesen habe. Ja, was ich weiß nicht, was er noch alles kann. Das ist so...
It's based on speedy.
Ja, es soll noch schneller und noch besser sein. Anscheinend merkt man halt, man merkt halt, dass ein Verbindungsaufbau in TCP doch sehr aufwendig ist und möchte halt irgendwie was Besseres machen.
Naja.
Auf jeden Fall hat es jetzt einen Standard und es hält sich höchstwahrscheinlich eh keiner dran. Was leider so ist. Ich meine, so Features, die HTTP 1.1 schon hatte, wie zum Beispiel Pipelining, werden dann deaktiviert mit der Begründung, dass fehlerhafte Server-Software abschmieren könnte.
Okay, das
der Server hat das gefälligst zu können.
Okay, also das ist hier RFC 7540. Da steht das alles drin. Okay. Ja, was gibt's sonst noch?
Ja, das Oberlandesgericht hat zur GEMA-Sache endlich entschieden und gesagt, dass die Sperrtafeln, zumindest die alten Sperrtafeln, also dieses Video ist leider nicht verfügbar, weil die GEMA uns die Rechte nicht eingeräumt hat, dass die rechtswidrig sind und ja den schwarzen Peter auf die GEMA abschieben.
Was nicht so ist?
Was die GEMA als Rufmord sozusagen sieht. Und eben dagegen geklackert. YouTube hat darauf reagiert und eben die neuen Sperrtafeln gemacht und jetzt geschrieben, das Video ist in Deutschland nicht verfügbar, weil wir uns mit der GEMA nicht einigen konnten. Was halt auch so stimmt. Die Positionen wurden in dem Golem-Artikel auch etwas genauer dargestellt. Google wäre bereit, einen Umsatzanteil zu zahlen, weil das das Modell von denen ist. Mhm. Während die GEMA darauf beharrt, Preview eine Pauschale zu kriegen, die halt Google nicht einsieht, weil sie so nicht Geld verdient. Mhm. Also, es wäre für Google sozusagen nicht kalkulierbar. Und bis sie sich einigen, muss man halt über irgendwelche anderen Maßnahmen gucken, wie man an seine Musikvideos kommt, die offensichtlich zur GEMA gehören. Naja, da gibt's mehrere.
Ja, oder man schaut die Videos einfach nicht auf YouTube, sondern woanders. Das klappt auch oft.
Ja, das ist nicht so gut. In dem Fall muss ich sagen, dass ich eher nachdem ich die Position gesehen habe, dass meiner Meinung nach Google da schon hatte ein bisschen recht hat, dass sie genauso viel zahlen wollen wie den Rest von Europa. Die CD kostet in Frankreich genauso viel und in Frankreich haben sie es hingekriegt, sich zu einigen.
Gut, da...
Wobei ich allgemein was gegen die GEMA habe, weil die echt viel zu viel Geld verlangen. Aber das ist ein anderes Thema, das wollten wir vielleicht irgendwann mal anders beleuchten.
Okay, ja, dann mal zurück zu unserem Hauptthema, oder?
Nee, ich habe noch eins.
Okay.
Und zwar kip.com. Oh, ich sag dir was, wer ist das denn? Okay, das ist der Mensch, der hinter Mega Upload stand. Und jetzt Mega CO NZ betreibt. Er hat halt ein Statement abgegeben, Hollywood könnte die größte Internetfirma haben, wenn sie sinnvolles Streaming anbieten würden. Was ich auch glaube, ich meine, wenn man sich die illegalen Downloadzahlen zu einer gewissen Serie, zum Beispiel Game of Thrones, anschaut, merkt man halt so, außerhalb von den USA sind die Zahlen sehr viel höher. Was die halt damals begründet haben mit, ja, Video on Demand ist halt außerhalb von den USA nicht richtig schlecht ausgebaut.
Ja, wir hatten damals schon geredet, eine Folge über Streaming, sind wir auch kurz da drüber gekommen, über Zahlen von Netflix und so.
Also man kann sagen, ja, sie brauchen ein Weilchen, bis sie es übersetzt haben, aber nee, das stimmt nicht. Das ist einfach irgendwelche zufällige Sachen. Ich meine, selbst in Deutschland könnte man es eigentlich auf Englisch angucken, ist ja wurscht, gut, dann müssen wir Englisch können. Aber nehmen wir mal Länder, die tatsächlich Englisch sprechen, wie Großbritannien oder Neuseeland, Australien, die kriegen das Zeug auch einfach viel später. Einfach nur, weil sie nicht USA sind. Und das Video-on-Demand-Zeugs ist scheiße ausgebaut. In Neuseeland ist das Netflix-Angebot etwa weniger als ein Viertel von den USA.
Und wie viel ist Deutschland von den USA? Weil das ist auch.
Das habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut, aber es ist auch nicht.
Es fühlt sich auch wie weniger wie ein Viertel. Also.
Es fühlt sich nach wenig an, ja.
Es ist auch weniger.
Ja. Und ich find das eigentlich ein Unding. Ich meine.
Also, ich glaube, der Kim.com, der hat da auch mega Ärger bekommen.
Der kann irgendwas sagen und es gibt Leute, die vergöttern ihn und es gibt immer Leute, die hassen ihn dafür, weil er irgendwas gesagt hat.
Ja. Er hat manchmal halt auch mega recht. So.
Ja, er ist halt ein Idealist. Unter anderem auch.
Und mega reich. Oder?
Das mit mega reich war es ein Problem. Sie haben ja sein Vermögen beschlagnahmt. Also hat jetzt einen Teil davon wiedergekriegt, glaube ich. Aber.
Okay. Sollen wir nochmal zurückkommen?
Ja, kommen wir nochmal zurück zum Thema.
Zu unserem Projekt, imaginären Projekt, wo wir zusammenarbeiten wollten.
Genau, übrigens sind wir auch live im Studio. Ihr könnt uns auch gerne anrufen, 0731 938 6299. Nochmal langsam zum Mitschreiben, 0731 938 6299. Auch erreichbar im IRC auf dem Server irc.bn-ulm.de im Channel Dev Radio zusammenschreiben und unter Twitter unter dem Handle @dev_radio. Nicht, dass jemals irgendwelche angerufen hatte, außer wir waren irgendwie nicht hörbar oder sonstiges.
Nee, vielleicht hat ja jemand irgendeine lustige Story, wo er mit anderen Programmierern zusammengearbeitet hat und da was erzählen könnte, das fände ich sehr lustig. Irgendwie so, dass man aneinander vorbeischwätzt oder so.
Ach, das passiert öfters.
Ja, genau, aber meistens ist das nicht lustig. Meistens artet das in viel mehr Arbeit aus.
Ja, ich meine, man muss alles ein bisschen locker sehen. Aber manchmal kommen dann zwei Leute, ich habe mein ganzes Projekt fertig und Moment, du solltest das machen und du sollst doch das machen. Ich habe das gemacht, was du gemacht hast, ja.
Dafür hat es doch Ticketsysteme.
Genau, also... Jetzt sind wir alle nach Hause gegangen, wissen eigentlich alle, was wir tun sollen, haben auch so eine Versionskontrolle, wo wir alle irgendwie ein bisschen Code haben. Wie, jetzt ist man zu Hause und fängt an, wie kann man jetzt irgendwie über seinen Stand oder seine Aufgaben, die man sich so zugeteilt hat, kann man die irgendwo sammeln und dann zuweisen? Irgendeine Online-Plattform, dass wir da irgendwie genauer schauen können. Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil Programmierer, die wollen ja alles am Computer haben, die wollen natürlich auch ihre Aufgabenliste irgendwie nochmal online nachgucken können. Was haben wir da für Möglichkeiten?
Das Einfachste ist, man tut die Aufgabenliste mit ins Git-Repository und dann hat es auch immer jeder. Mhm.
Wo ist denn der Nachteil, wenn du die Aufgabenliste ins Git-Repository tust, was mir jetzt so direkt kommen würde?
so eine Textdatei ist verdammt klobig.
Naja, wenn du einen Markdown-File hast, dann wird es...
Das ist genauso klobig.
Ach.
Also, man kann es zusammenfassen, das ist natürlich... es gibt immer viele Möglichkeiten. Du kannst natürlich auch Post-its-Zettel mit nach Hause nehmen und dir auf dein eigenes Ding oder du schmeißt eine Textfile ins GitHub-Repository. Man muss sich halt einigen, was man macht. Das kann schon funktionieren mit dieser Textfile. Problem ist, dann hast du jetzt was fertig gemacht, okay? Und dann willst du jetzt in der Textfile markieren, dass du die Aufgabe, die du bekommen hast, fertig gemacht hast. Ja, löscht du sie dann raus oder schreibst du dann Solve dazu? Das muss man dann alles klären. Zum Beispiel.
Man nehme eine große Tabelle und setze ein Solve.
Boah, oder große Tabellen. Markdown-Tabellen sind doch das hässlichste der Welt.
Nee, eigentlich nicht. Geht eigentlich. Man kann sie im Plaintext lesen und als Tabellen erkennen. Also, nochmal zu Markdown. Man kann Markdown entweder in der Basisform nehmen und dann die Tabellen mit HTML machen, was schrecklich ist. Oder es gibt sowas wie Flavored Markdown, wo man dann so eine Art ASCII-Art-Tabelle macht und dann...
Boah, das ist voll hässlich. Das lässt sich zwar lesen, aber das ist zum Schreiben voll hässlich. Da schreibe ich doch lieber HTML-Tabellen.
Ich finde das ganz praktisch.
Nein, du musst dann hast du irgendwie plötzlich breitere Spalten und darfst dann anfangen, alle Zeilen zu verändern. Das ist doch hässlich.
Du willst einen Editor dafür haben oder ein Vim-Plugin oder irgendwas.
Ja, gibt's bestimmt schon. Da muss ich ja schon wieder Sachen mit der Technologie erschlagen. Da kann ich es auch komplett mit der Technologie erschlagen und ein Ticketsystem nehmen.
Also, wir brauchen irgendein System, wo wir das so Aufgaben verteilen, wo wir das irgendwo wir unseren Zwischenstand markieren können, weil es wäre halt schon cool, wenn man dann irgendwie auch irgendwo hingeht und nachschauen kann, wie weit ist denn Person X oder wie weit bist du Teil mit deiner Aufgabe, weil um dass ich weiterarbeite, musst du erstmal fertig sein.
Ich bin noch nicht fertig.
Genau.
Das ist die Antwort.
Also, wo man zum Beispiel irgendwie so eintragen kann, ich bin so und so weit oder ich habe so und so viele Stunden schon dran gemacht. Da gibt es dann so Ticketsysteme. Ich glaube, eins ist vielleicht dieses Redmine. Das hat auch noch ein paar andere Funktionen, aber da kann man eben Aufgaben erstellen, sie Leute zuweisen und auch seinen Status eintragen, wie viele Stunden man dran gemacht hat. Sowas könnte man verwenden. Gibt es irgendwie noch? Ich habe ehrlich gesagt noch nie was anderes gesehen.
GitHub hat ein eigenes, das ist direkt integriert und GitLab glaube ich mittlerweile auch.
Yep.
Ja, aber irgendein Aber hatte ich da.
Du musst tatsächlich aufs Repo gehen dafür.
Also es kann sowas wie, Issues. Ja, wir haben dann, ja, es kann Issues, also wenn es irgendwie ein Problem gibt, dann kann man das dort reporten und du kannst dann halt sagen, ja, solved oder eine Diskussion starten, warum das kein Issue ist. Du kannst Pull-Requests machen für Feature-Anfragen oder sowas und die dann halt lösen, also das wäre dann so die Ticket-Alternative.
Das, was bei GitHub halt ein bisschen unschön ist, ist, dass du halt nicht sagen kannst, für dieses Projekt ist der Benutz wohl eigentlich schon, du musst halt wirklich Gruppen anlegen, dann geht's wieder.
Ja, du kannst Gruppen anlegen.
Du musst Gruppen anlegen, weil sonst darfst du jedes Pull-Request, also jedes, was andere Sachen, außer die du selber gemacht hast, musst du manuell sagen, ja, ist in Ordnung. Das passiert also, nämlich, aber das ist nur eine Benutzersache.
Grundsätzlich verstehe ich den Unterschied zwischen Issues und den Tickets ein bisschen so. Ein Issue ist ein tatsächliches Problem. Okay, also du machst irgendwas und dann kommt es rein, so ein Issue. Ein Issue kann auch ein Feature-Request sein, dass du noch irgendwas willst. Und ein Ticketsystem ist ja irgendwie, es gibt vordefinierte Aufgaben und die verteilen wir und du hast dann die Aufgabe. Zum Beispiel könnte dann eine Aufgabe mehrere Issues haben. Irgendwie so. Also ich weiß nicht, ob das ganz genau so das Gleiche ist. Man kann es natürlich irgendwie so benutzen, aber ist der Grundgedanke dahinter nicht was anderes?
Was da meinst du uns? Ich glaube, das gehört da dazu. Also du musst es halt. Ich habe mich mit GitHub leider nicht sehr lang beschäftigt, weil ich arbeite hauptsächlich alleine mit den Sachen, die ich aktuell mache. Es gibt sicherlich irgendwelche Kurse, die das schnell erklärt, wie man es sinnvoll benutzen sollte. Ich meine, wir reden hier von GitHub, die haben immer irgendwelche Kurse. Sei es eine Seite oder ein kurzes Video, das dir schnell erklärt, was man tun muss. Ja, was ist denn so ein Nachteil an so Ticketsystemen?
Nachteil?
Ja, irgendwas muss doch, wenn es Vorteile hat, muss doch irgendwelche Nachteile haben, oder?
Naja, es ist im Vergleich zu so einer einfachen Textfile oder so einer mündlichen Abmachung, ist das auch nochmal Arbeit, das einzutragen, und das kostet auch Zeit und da muss man sich auch drum kümmern. Das kann ein nervender Overhead sein, vor allem, weil es auch keinen Spaß macht, da großartig Sachen rumzustellen.
Ja, und wenn man es zur Öffentlichkeit freigibt, dann könnte es halt sein, dass es Issues regnet und du einfach dann erschlagen wirst mit Hunderten von Problemen, die du eigentlich sagst, ja, das ist noch alles nicht stable, wartet halt noch.
Nein, die Antwort ist TYI, do it yourself. TYI, tut mir leid.
Vielleicht sollten wir dann auch, wenn wir jetzt eh gerade schon von GitHub geredet haben, auch nochmal kurz sagen, was, oder GitLab, was hat denn das sonst noch so Funktionen, die man irgendwie zur Zusammenarbeit nutzen könnte? Zum Beispiel dieses Wiki.
Ja, Wikis sind toll, wenn man irgendwo Informationen drinstehen haben möchte, wie, keine Ahnung.
Dokumentation.
Ja, Dokumentation hat man doch irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin Fan davon, Dokumentation im Code zu haben und sie dann durch ein Tool zu generieren.
Ich finde beides ganz gut. Du hast meistens so große Textblöcke, die du nicht unbedingt im Quelltext drin haben möchtest. Wenn du sagst, wie arbeiten meine Module alle zusammen, dann ist es doof, das in den Quelltext zu packen, weil das zum Beispiel, wenn du das mit einem Generierungstool dann im Endeffekt zu einer Webseite was zusammendrückst, dann möchtest du das vielleicht als Meta irgendwo auf einer separaten Seite stehen haben und nicht wie, ich muss mir jetzt durch jedes File klicken, um das dann irgendwie nachvollziehen zu können, wie das Ganze strukturell aufgebaut ist. Sowas möchte ich doch nochmal separat haben.
Ich möchte doch, dass es in der IDE sich integriert, und wenn ich dann sage, ich möchte diese Klasse oder Methode benutzen, dass er mir dann sagt, so, was tut sie, ohne irgendwie extra die Seite aufmachen zu müssen.
Also ja, schon. Kommen wir, eigentlich, was ihr gerade besprecht, ist ja wieder so ein anderer Punkt. Das sind so Coding Conventions oder so. Wo schreiben wir den Kommentar und was für Kommentar schreiben wir?
Es geht eigentlich schon so um Dokumentation gerade, oder?
Ja.
Ja, aber ich meine, ihr habt jetzt gerade so zwei verschiedene Ansichten. Und wenn ihr jetzt zusammenarbeitet, dann solltet ihr euch auf eine Ansicht drauf einigen. Weil wenn der eine seine komplette Dokumentation per Tool generiert und der andere hat es woanders drin stehen, und dann ist ja nachher das, was im Tool generiert, nur die Hälfte. Oder?
Naja, wir haben schon ein Wiki, also hat sich das schon erledigt.
Ja, also wieso das Wiki? Was schreibt man dann in das Wiki rein? Das ist eben genauso für Dokumentation oder irgendwelche nützlichen Links. Zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Projekt aufbaust und dann machst du von mir aus als Framework Ruby on Rails, dass du vielleicht in das Wiki so Grundinformationen über Ruby on Rails reinschreibst, Links, wo dann jeder auf das Wiki schaut und dann eigentlich up-to-date ist mit allen anderen. Das ist sozusagen die gesammelte Tafel, oder wie kann man das beschreiben? Irgendwie so in die Richtung.
Kommt hin. Also Tai, ich gebe dir prinzipiell recht, so Klassendokumentation und Funktionsdokumentation gehört in den Quelltext, aber wenn es um Meta und Abstraktes geht und alles außenrum, dann möchte ich das doch meistens lieber separat haben, damit ich das dann so als Frontpage für die Dokumentation nehmen kann oder einfach...
Ja, kann man schon irgendwie bauen.
Okay, also das heißt, wenn man irgendwie zusammenarbeitet, dann muss auch geklärt sein, wo schreibe ich was hin, wie heißen meine Funktionen oder Methoden, wie heißen meine Klassen, wie benenne ich die Dateien, was kann man denn da machen? Was kann man denn da machen oder was ist da sinnvoll, habt ihr da irgendwelche Erfahrungen?
Ja, das ist, glaube ich, immer so schwierig. Vor allem hat auch fast jede Programmiersprache so seine eigenen Standard-Conventions, die man erstmal können muss. Also sagen wir mal, C-Programmierer gucken in Java-Dokument an und sagen, boah, das ist voll hässlich, weil Camel Case, das kann auch keiner lesen. Während, glaube ich, so ein Java-Programmierer, der sich C-Code anguckt, sich da so, was machen diese ganzen Unterstriche drin? Das macht man doch mit Camel Case. Also nochmal zur Erklärung, also C-Programmierer schreiben halt irgendwie, wenn es mehrere Wörter sind, halt die Wörter alle klein und dann trennen sie die Wörter mit Unterstrichen ab. Während Camel Case, was zum Beispiel in Java übrig ist, ist, jedes Wort wird mit einem Großbuchstaben angefangen. Ist beides für nicht, wie soll ich sagen, Nicht-Programmierer relativ gleich doof zu lesen, aber Leerzeichen sind böse.
Ja, oder Snake Case zum Beispiel. Das ist eben genau dieser gleiche Stil mit Unterstrichen. Das ist der, wo was zum Beispiel.
Ach, das hat einen Namen.
Ja, das hat tatsächlich einen Namen, Snake Case. Weil es sieht wie die Schlange da mit den Unterstrichen. Das sieht halt so ein bisschen aus.
Ich dachte, es gehört zu irgendeiner BSD-Coding-Convention, die auch einen...
Oh, da hat es auch noch... Einrückungen sind auch so ein Streitthema.
Ja, genau.
Ich glaube, GNU sagt, dass eine Einrückung genau zwei Leerzeichen sind.
Bei uns ist eine Einrückung vier.
Genau. Und darauf muss man sich immer einigen, weil sonst ist... Naja, es ist... Einrückungen sind meiner Meinung nach nicht so ganz kritisch.
Es sei denn, du schreibst Python.
Naja, das ist auch nicht so ganz kritisch. Normalerweise schreibt man ja eine Methode alleine und nicht zu viert.
Auch je nachdem, wer drin rumeditiert, gibt es Probleme. Also so ist ja nicht. Du schreibst eine Methode, ich ändere die Methode und die Datei ist am Sack.
Also muss man irgendwie zusammenfassen, wenn wir zusammenarbeitet sind, Coding, so Style Conventions, wie sieht der Code aus, auch wichtig. Das wäre zum Beispiel was in so einem Wiki zum Beispiel, wenn man jetzt so ein Projekt hat als Team, wo man das vielleicht reinschreibt, wir halten uns an folgende Sachen oder bitte benutzt Tabs und keine Leerzeichen oder andersrum, bitte benutzt alle Leerzeichen und keine Tabs und wer sich dann nicht dran hält, der ist dann verhasst, weil das steht ja im Wiki so in der Richtung.
Da kommen wir zu einem anderen Problem. Was für eine Art von Konstellation hast du, wenn du Leute hast, also die nicht bezahlt sind und du dann sagst, ja, wenn ihr euch nicht dran haltet, dann müsst ihr, dann gibt's Probleme und so, dann melden die sich einfach nicht mehr. Also, oder wenn du sagst, ja, ihr müsst bis dahin die Features fertig haben und die sind nicht fertig dann und die Leute sind jetzt nicht gerade in deiner Umgebung, dann schalten die einfach ihr Konversationstool aus und warten, bis die Situation ausgesessen ist oder sagen, ja, ich habe keine Lust mehr. Wenn du die bezahlt, ist es natürlich schon anders, weil du dann ein bisschen Power hast und wenn du sie in deiner Nähe hast, dann kannst du ihnen auch noch ja, einen manuellen Arschtritt geben, aber das ist, glaube ich, auch nicht ratsam, wenn man seine Mitarbeiter oder seine Mitstreiter behalten möchte.
Ich glaube, das ist aber ein generelles Problem. Motivation, wenn natürlich jemand nicht motiviert ist, was zu machen. Geld kann ein Motivator sein, muss aber nicht.
Ja.
Auch jemand, der bezahlt wird, kann, sage ich mal, sein Konversationstool ausmachen und nicht mehr zur Arbeit kommen. Und dann ändert das nichts dran. Nee, ich glaube, das ist natürlich auch eine Sache, wie weit sind die Leute gewillt, solche Tools zu verwenden. Es stellt sich halt oft ist es so ein kleiner Overhead, den man anfangs eingeht und wenn man dann aber wirklich ein größeres Projekt hat, dann kann es sich das im Nachhinein doch rausstellen als ein bisschen ein Timesaver. Alles, was wir jetzt hier so Ticketsystem und so, wenn man natürlich jetzt sein Skript am Nachmittag schreibt und sich, bevor man dieses Skript schreibt, natürlich erstmal 5 Chat-Server aussetzt, 3 RSC-Channels, das Ticketsystem, dann kann das, manchmal kann man dann in den Kopf schütteln und sagen, ah, das lohnt sich nicht. Aber also ich hatte tatsächlich an ein größeres Projekt gedacht, wo man vielleicht, sagen wir mal, ein Jahr aufwärts, wo man sagt, wir wollen jetzt ein wirklich großes Projekt bauen. Sowas ist dann schon sinnvoll. Mhm. Klar, da kommen wir vielleicht später noch drauf, so soziale Aspekte, wie, was mache ich eigentlich, wenn jemand aufhört oder wie sage ich eigentlich jemandem, dass er mal sich richtig verhalten soll oder sowas. Vielleicht noch kurz zu den Tools und dann später nochmal so zu sagen, wie rede ich mit den anderen, wie mache ich anderen Leuten Druck, wie schimpfe ich andere Leute, ohne dass sie weinend aus dem Zimmer rennen.
Also Management für Programmierer.
Genau, ja, oder ja, Social Interactions für Programmierer. Was für Fragen darf ich stellen, was ist eigentlich nicht so erwünscht?
Ja, die Sache ist ja, zusammenarbeiten heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt in einem aktiven Projekt mit anderen Leuten zusammenarbeiten muss. Es kann ja auch sein, dass man ein Projekt anfängt und das irgendwann abgeben will, / muss oder sollte. Da wäre eine gute Dokumentation gut, da wäre irgendwie überhaupt Conventions gut und so weiter. Weil sowas schlägt sich heute, selbst heute, sehr negativ zurück. Also zum Teil werden Leute für bestimmte Sachen aus dem Ruhestand wiedergeholt, weil das die letzten lebenden Menschen sind, die sich mit dem Zeugs noch auskennen. wenn mal zum Beispiel bei der Bahn irgendwie bestimmte PLAs ausfallen oder so. Oder, was weiß ich, irgendwelche Ancient Software in irgendeiner Programmiersprache, die heute keiner mehr kennt, so höchstens vom Namen oder so. Alles grausig, weil... Also ich habe von einem Freund gehört, dass schon mehrere Firmen an einem bestimmten Projekt, an einem bestimmten Punkt verbrannt wurden und pleite gegangen sind, weil sie es nicht hingekriegt haben, die Software nachzubauen. Oh. Beziehungsweise überhaupt zu warten.
Ja, also das sind halt alles so Sachen, wo dann so ein Ticketsystem, wo das dann natürlich auch alles noch nach 10 Jahren drinsteht, sage ich mal, da kann man dann nachschauen, was haben die denn damals gemacht. Deswegen ist es vielleicht auch sinnvoll, so eine History zu behalten, gerade auch so Versionskontrolle, da steht dann irgendwie idealerweise drin, ah, das hat das gemacht, die Änderung war mit dem Hintergrund. So kann man das ein bisschen aufbauen, dass man immer, oder so ein Unternehmenswiki, also man stellt sich vor, wenn man jetzt ein 10-Jahres-Projekt hat und man fängt konsequent an, von Tag 1 so ein Wiki zu pflegen, dann kann man wahrscheinlich nach 10 Jahren, wenn es gut gemacht ist, sich 5 Wochen an das Wiki setzen, alles anschauen, was drin steht, und dann weiß man sehr gut Bescheid.
Das funktioniert aber auch nur, wenn die Firma auch verstanden hat, dass es wichtig ist. Ich meine, es gibt Firmen, die arbeiten immer noch mit, ja, Codes und wir schmeißen es weg, oder beziehungsweise, ja, viel Spaß, Doku durfte, wir wollen keine Doku haben. Mhm. Und du bist jetzt die 5. Person, die daran arbeiten darf, viel Spaß damit.
Ja, ich meine,
Code, undokumentierten Code aufarbeiten ist so das Grausigste, was man tun kann.
Ich habe mal auch gehört, dass es natürlich auch die Einstellung gibt, ich kommentiere meinen Code nicht, weil dadurch bin ich nicht so leicht ersetzbar.
Das weiß doch der Chef, der keine Ahnung von Informatik nicht. Der feuert dich trotzdem.
Naja, aber du machst dich halt tatsächlich selber wichtiger, weil du halt der Einzige bist, der dein System versteht. Und wenn er dich dann hast du vielleicht so ein Druckmittel. Das ist vielleicht keine positive Einstellung, aber ich habe da jetzt noch kein Argument dagegen gehört. Dann. Also außer, dass es irgendwie ein bisschen doof ist und eigentlich nicht...
Es ist dem Projekt nicht zuträglich für die sich genau einarbeiten müssen, aber für dich könnte es eventuell ein Vorteil sein gegenüber deinem Arbeitgeber.
Genau. Ah, nee. Gut, der Arbeitgeber hat keine Ahnung davon, im schlimmsten Fall. Aber das ist so ein Problem. Das ist so eine Einstellung, die dir vielleicht hilft, aber wenn du spätestens dann wieder in den Ruhestand gehst, gibt es wieder ein Problem.
Nicht gesagt, dass es ist auch keine gute Einstellung.
Ich finde diese Einstellung auch vollkommen schlecht. Mir fallen auch plötzlich spontan mehrere Leute ein, die ich nicht nennen möchte, die so handeln. Mir fallen zu jedem, was ich gerade gesagt habe, irgendwelche Firmen und Leute ein, wo das passiert. Und ich finde das einfach nicht gut. Ich meine...
Sollen wir mal noch einen Schritt weiter gehen?
Ich meine, wir studieren ja Informatik genau, weil wir es richtig machen wollen. Zumindest glaube ich es.
Sollen wir mal unserem Beispiel weitergehen? Jetzt zockt jeder zu Hause, hat dieses Ticketsystem, läuft, man kann sich irgendwie Aufgaben zuteilen, das wird alles schön getrackt. Wir haben ein schönes Wiki, wo Leute, die ins Projekt einsteigen, irgendwie nachlesen können, wo man selber mal Infos reinschreibt. Jetzt habe ich mal so eine schnelle Frage an jemand anderen. Also, jetzt habe ich natürlich mehrere. Wie setze ich mich jetzt mit dem in Verbindung? Rufe ich den jetzt an, so sonntagnachmittags, hey, kannst du mir mal kurz da was sagen? Hier und den, der und der Codezeile, wie ist denn das? So.
Also, E-Mails sind relativ gut. Das Problem ist nur, nicht jeder reagiert innerhalb von 48 Stunden auf E-Mails. Beziehungsweise, ich habe jetzt gehört, dass 48 Stunden zu kurz wären, dass man 72 Stunden mittlerweile hat.
Also, genau, also, was für Kommunikationswege?
So E-Mail-Etikette. Anrufen ist so ein Problem. Man sollte halt bedenken, dass die Person, mit der du kommunizierst, am anderen Ende der Welt sein könnte. Und da wäre das nicht so gut, wenn du ihn zur falschen Zeit anrufst, wenn bei ihm gerade 3 Uhr morgens ist.
Also ich sag dir ein anderes Problem, was mir letztens öfters aufgefallen ist. Ich krieg einen Anruf. Und ich kriege irgendwie eine relativ spezielle Frage, so nach dem Thema, ja, wie macht man denn das und das? Oder kannst du mir mal da und da sagen? Jetzt war ich aber gerade zum Beispiel beim Essen oder bin gerade vom Essen aufgestanden und mein Kopf war komplett woanders.
Ja, genau.
Obwohl ich es vielleicht eigentlich locker wüsste, in diesem Moment ist mein Kopf ganz woanders und ich kann dir so eine Frage gar nicht am Telefon beantworten, ja? Wenn du mich das jetzt am Computer fragen würdest, wenn ich gerade so ein Projekt aufhab, dann wäre das wahrscheinlich eine Sache, würdest du direkt eine E-Mail zurückbekommen, genau. Das musst du da und da machen. Aber wenn du eben gerade in deinem Kopf ganz woanders bist, du weißt ja nicht, was die anderen Leute machen, dann ist so ein Anruf relativ ineffizient, weil dann kriegst du keine gute Antwort, dann kriegst du eher ein ja, da musst du mal so.
RTFM.
RTFM. Zum Beispiel, ja, genau.
Read the fucking manual heißt es.
Also, telefonieren. Da gibt es ja SMS. Ja.
Also, der Unterschied zwischen SMS und einer E-Mail ist jetzt nicht gerade groß, bis auf die Zeichenbeschränkung.
Ja.
Und dass der andere gegebenenfalls davon nachts aufwacht, aber.
Also, die Sache ist, man will vielleicht auch eine Kommunikation haben, die über den Computer läuft, weil wenn du am Computer arbeitest und du hast, dann kannst du, und dann wäre es vielleicht einfach, hey, ich wechsle jetzt irgendwie in meinen Chat, dann schreibe ich was rein und dann warte ich auf eine Antwort.
Was auch hilfreich ist, wenn man irgendwie ein Hilfsmittel hat, mit dem man den Bildschirm des anderen sieht vielleicht, wenn er gerade ein spezielleres Problem hat. Ich meine, da gibt es mittlerweile auch mehrere Softwarelösungen.
Screen Hero, TeamViewer, alles solche Sachen.
TeamViewer kommt aus Deutschland. Nee, Quatsch, nicht aus Deutschland. Wird unter anderem auch in Deutschland entwickelt. So rum. Göppingen. Gleich hier um die Ecke.
Okay, echt?
Ja.
Also, Vorteil da, man sieht den anderen Bildschirm, okay? Aber wenn wir jetzt nur kommunizieren wollen, Chat, du hast schon gesagt E-Mail.
Ja, asynchron E-Mail, synchron Chat oder Telefon.
Man möchte ab und zu tatsächlich irgendwie reden, weil ab und zu ist der Durchsatz, den du bei einem Chat hast, deutlich geringer, wie wenn du eine richtige audible Konversation führst.
Kannst du etwa nicht sinnvoll tippen? Nee, Quatsch.
Das geht, also das ist nicht das Problem.
Das Witzige, dass nicht, das Interessante ist halt, jeder Sekretär, schrecklich Sekretärin, kann 10 Finger schreiben, Maschinen schreiben, aber ich kenne die wenigsten Informatiker und Coder können das wirklich. Man ist irgendwie mehr beschäftigt, darüber zu überlegen. Das, was man am längsten braucht, ist das Überlegen und da ist die Tippgeschwindigkeit auch nicht gerade so groß.
Aber wenn es gerade darum geht, sowas wie Konzepte zu besprechen, dann ist eine Konversation mit, was weiß ich, Mumble oder mit Telefon deutlich angenehmer. Und wenn man dann noch irgendwie ein Remote-Tool hat, um Diagramme zu zeichnen oder sowas, dann ist das auch schon fast ein Ersatz für ein direktes Treffen. Das hängt jetzt halt davon ab, wie viele Leute sich daran beteiligen, weil dann wird es halt auch irgendwann unübersichtlich, da ist dann doch das direkte Treffen fast praktisch schon.
Also sozusagen irgendwie so per Chat, Videochat, zum Beispiel Skype oder Hangouts oder so, wo man dann auch so irgendwie so diese direkte Konversation theoretisch ersetzen könnte. Sowas kann praktisch sein, wenn du eben, genau wie du gesagt hast, Konzepte besprechen willst, sowas über Chat ist vielleicht oft doof. Oder auch so, wie sagt man da, so Design oder Layout-Geschichten, sowas kann man halt schlecht beschreiben, sowas ist ganz schnell gezeigt am Bildschirm oder per einer Zeichnung im Video, so in der Richtung. Okay.
Genau.
Aber worauf ich eigentlich noch hinaus will, wenn du so eine Frage hast, du bist jetzt ein größeres Team, 10 Leute, und jetzt bist du gerade der Anfänger und du hast irgendwie eine Frage, du findest nichts im Internet. Jetzt kannst du eigentlich so eine Chatnachricht, weißt du, in so einen Sammelchat schreiben, du schreibst es da rein und wenn du Glück hast, einer von den anderen 9 Leuten ist gerade irgendwie auch dabei und sieht es im Chat, weiß die Antwort und schreibt es rein. Vorteil an solchen, oder was ich immer ganz schön finde, wenn so Konversationen dann halt auch offen sind, dass du dann später auch mal nachschauen kannst, das und das hat mal jemand gefragt und das war die Antwort dazu, dass du da auch eine History pflegst, weil da kann manchmal auch Informationen zusammenkommen.
Deswegen finde ich die Wave, ich greife sie gerne wieder auf, richtig cool, aber die ist ja anscheinend für außerhalb Google-Mitarbeiter nicht mehr interessant gewesen.
Die Wave, was ist das?
Google Wave, das war so die Kombination von Forum, Chat und genau, Forum-Chat und so weiter in einem, wenn man es so angucken kann. Also man konnte damit chatten und wenn man irgendwie Fragen dazu hatte, konnte man tatsächlich sozusagen einen neuen Thread bauen und dann einen Baum draus machen.
Also ein Chat mit Baum.
Google hat es für die Öffentlichkeit für gescheitert erklärt und das dann an Apache weitergegeben. Deswegen ist es dann die Apache Wave. Ich fand das super toll. Die Sache ist nur, wie kriegt man die Leute dazu, das zu benutzen?
Also, das sieht echt tatsächlich ganz cool aus.
Es gibt mittlerweile mehrere Projekte, die so aufgreifen und sozusagen die Apache Wave übernommen haben. Die Sache ist nur, ich würde sie gerne lieber selber hosten.
Ja.
Genau, zum Beispiel Forum ist genau sowas. Du hast eine Frage, du hast irgendwie so ein internes Forum, kannst eine Frage reinstellen, hast es schön sortiert, kannst das Forum durchsuchen.
Forum ist halt so ein Nachteil, dass es halt so viel zu statisch ist.
Genau, Forum ist, hört sich halt sehr statisch
an. Ja, ja, und genau. Wave ist mehr oder weniger einfach nur ein Forum als App.
Also ich kann mir von mir erzählen, wenn ich mit anderen was mache, habe ich öfters so ein Tool, für wenn das heißt Slack. Ohne jetzt Werbung zu machen, aber das ist so ein bisschen wie IRC. Du kannst verschiedene Channels machen, du hast Rechte, manche Leute können in die Rechte, du kannst den Leuten Rechte geben, die können dann in bestimmte Channels joinen. Und was vor allem, was ich daran cool finde, das hat relativ viel Integration. Ich kann das mit GitHub integrieren, dass ich irgendwie auch einen Bot schicke, um mir irgendwelche Git-Sachen mache. Oder ich habe eine Suchfunktion, wo alles durchsuchbar ist, jegliche Chatnachricht, jede Datei, die mal hochgeladen wurde, dass man so eine Art History aufbaut. Solche Tools finde ich enorm praktisch. Werden leider zu wenig benutzt, aber sowas kann extrem praktisch sein, wenn man es richtig benutzt. Ja.
Ich glaube, dass es zu wenig benutzt wird, liegt daran, dass die Leute es A, entweder nicht kennen oder B, der Vorgesetzte einfach meint, nee, das ist unnötig. Ja. Ich meine, es gibt ja Orte, die immer noch E-Mails ausdrucken, wo es nicht nötig ist.
Ausdrucken?
Ja. Yeah. Es gibt auch noch Orte, die E-Mails ausdrucken und wieder einscannen.
Ich sehe schon. Ich brauche wieder einen Telegrafen.
Das Problem ist, dass... Nein, ich rede jetzt nicht weiter. Ich glaube, wenn ich das jetzt tue, weiß trotzdem jeder, wer gemeint ist. Lass ich es bleiben. Ich schlage mal vor, wir spielen nochmal Musik. Wir reden jetzt schon seit 40 Minuten.
Oh ja, mach das.
Die Leute kippen uns noch weg. Und zwar passend dazu Game Over von Pornophonie. Willkommen zurück auf Dev Radio. Wir waren gerade etwas vertieft in unserem anderen Gespräch, aber ja, wir sind wieder da. Mich wundert es, wieso niemand etwas zu sagen hat dazu. Hört uns überhaupt jemand noch zu?
Die hören alle Podcast.
Ja, im Twitter, im RC ist niemand, im Twitter ist auch niemand. Gut, dann machen wir weiter mit, was haben wir gesagt, Coding Convention.
Ich glaube, wir haben unsere Live-Zuhörer damit verloren, dass sie irgendwo angefangen haben, nur noch Podcasts hochzuladen, so alle zweite, dritte Folge.
Das haben wir einen Monat lang gemacht. Also so. Eine Folge lang. Dann kam Matu wieder und wir hatten wieder plötzlich mehr Live-Sendungen.
Okay.
Zu Coding Conventions.
Übrigens, viele Grüße, Matu, falls du uns irgendwann zuhörst, aus Japan.
Zu Coding Conventions passt auch das Thema Editoren. Gibt es dann auch immer Glaubenskriege und Streit. Aber man muss sich irgendwie einigen im Team. Was sind unsere Coding Conventions? Gibt es irgendwelche Editoren, die wir nicht haben wollen? Gerade wenn man so große IDEs, die legen dann noch irgendwelche Dateien an und machen noch irgendwie ein bisschen Magic in den Dateien drin. Wenn der eine auf einmal sein Repository pusht und lauter Ordner drin hat mit .id oder .eclipse oder so.
Das ist ja vielleicht sogar in Ordnung. Man muss halt nur das Git richtig oder das Repo richtig einstellen, dass es bestimmte Dateien nicht pusht, die man nicht haben will.
Also alles mit Punkt vorne dran ist schon mal von Haus aus ignorieren. Alles Punkt Swap oder Punkt Temp.
Naja, du möchtest vielleicht doch eine IDE haben und das in der IDE pflegen, weil das dann doch eine sinnvolle Art ist zu coden.
Ja.
Auch wenn dein Editor damit nicht klarkommt.
Also idealerweise wäre zumindest in meinem Kopf immer die Konstellation, dass jeder bei sich coden kann, wie er es gewohnt ist, also mit seinem Standard, mit seinem Lieblingseditor, mit seinem Lieblingsgedanken, und dass dann aber alles so gemacht ist, dass sozusagen man eine Basis hat, mit der dann jeder zurechtkommt. Also wenn der eine sagt, oh, ich möchte aber Eclipse verwenden, und der andere sagt, na, ich finde hier Emacs ganz toll, dass es für den zu Hause okay ist, aber man eine gemeinsame Basis hat, dass nicht der eine ein Problem hat und der andere nicht, weil der eine da das und das verwendet und der andere
das. Wobei das ein bisschen schwierig ist, weil die kleineren Editoren legen gerne die Config in den Kommentar vom Quellcode rein, von deinem Code rein. Also so irgendwie, das ist das Lustige, Emacs hat das irgendwie in der ersten Zeile drin stehen. Also du musst es halt im Kommentar markieren, erste oder zweite Zeile, während Vim das zum Beispiel in der letzten Zeile macht. So IDEs haben da halt eigene Ordnerstrukturen dafür und das ist halt nicht so nett, so einfach zu pflegen. Aber ja, das ist generell eine coole Idee. würde ich auch gerne haben.
Ja, es gibt noch ein anderes Problem. Ich erinnere mich an ein Problem mit Codeblocks, dass jede Datei, die das Ding in einem Projekt verwaltet, muss in einer XML-Datei stehen. Das heißt, du kannst nicht sagen, ja, nimm den kompletten Dateibaum hier ab der Stelle, sondern du musst explizit in einer XML-Datei eintragen, diese Datei gehört dazu, diese Datei gehört dazu. Mhm. Es hat, glaube ich, auch die Möglichkeit zu sagen, ja, guck mal durch oder sowas. Aber
refresh.
Das ist halt doch etwas unpraktisch. Man möchte doch dann tatsächlich, dass die IDE allein mit dem Dateibaum arbeitet und nicht mit irgendeiner XML-Datei, weil das relativ unpraktisch ist, weil dann jeder, wenn er eine neue Datei anlegt, die XML-Datei editieren muss und...
Naja, das ist vielleicht ein etwas, was man sich mit Hooks implementieren kann.
Ja,
muss halt der Mensch, der das machen muss, mal einmal richtig einrichten, dann geht das schon.
Es ist halt unpraktisch, wenn du mehrere IDEs hast, die unterschiedliche Speicherformate haben, dann auch implementieren musst. Das ist halt ein Zeit-Overhead.
Ja, aber also, wenn das mal funktioniert, kannst du es einfach übertragen.
Ja, das ist wahr.
Zu dem Thema, ich weiß nicht, wie weit das gut funktioniert, aber ich habe mal vor einer Zeit was gesehen, und zwar, das ist eine .editor-config. Und die legst du sozusagen in dein Repository rein, und in dieser Config steht, ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber da steht dann genau Coding-Style drin und Editor-Einstellungen, aber in allgemein. Und diese Editor-Config, die verwaltet es dann für die verschiedenen Editoren und IDEs. Das heißt, ich schreibe jetzt irgendwie in die Editor-Config rein, bitte Tabs ist gleich 2 Spaces.
Ach, dann hat es das schon.
Und dann funktioniert das. Und dann funktioniert das sozusagen auf allen. Ich weiß eben nicht, wie gut es funktioniert, aber sowas fände ich zum Beispiel ultra praktisch, weil jeder, im Idealfall kommt jemand dazu, der klont das Projekt und der hat alles am Laufen. Anderer Punkt, was auch zum Editieren gehört, jetzt macht man irgendwas mit einem Server oder irgendwelchen größeren Einstellungen, ja?
Ja.
Jetzt muss ja jeder, der entwickelt, bei sich zu Hause so einen Server zu Hause haben oder irgendwie einen Zugriff auf einen Entwicklungsserver oder auf die gemeinsame Datenbank. Was gibt's da für Möglichkeiten? Habt ihr da mal Erfahrungen gemacht? Schlechte Erfahrungen,
dass jeder lokal seinen eigenen Server betreibt und dann am Schluss sehr komische Dinge passieren, weil die Leute die Datenbank nicht updaten und auf der alten Datenbank arbeiten. Also auf den alten Datenbankmodell arbeiten. Das ist das Problem. Mhm. Wobei zentrale Dings haben halt auch wieder einen Nachteil. Dann musst du es irgendwie öffentlich zugänglich machen und dann hast du wieder die ganzen Angriffe am Hals, um die du dich kümmern musst.
Wie wär's da mit einem VPN? Also man richtet ein Netzwerk ein, in dem die Kiste verfügbar ist.
Ja, das muss man halt auch einrichten.
Ja, aber das ist einmaliger Zeit-Overhead. Alles andere ist halt...
VPN, vielleicht Nachteil, du musst dann auch halt Internet haben.
Ja.
Um zu programmieren. Jetzt bin ich mal im Bus. Gut, Bus, Fernbus ist jetzt, da gibt es meistens noch, jetzt sitze ich mal in der Bahn.
Und da gibt es auch schon. Du sitzt im Flugzeug, der hat es auch. Du sitzt am Ende der Welt in Antarktis fest.
Und ich möchte.
Gut, das hast du eigentlich andere Sorgen als Kuchen, aber ja, nehmen wir das mal an.
Also, was ich öfters mal gemacht habe oder so, das ist so eine virtuelle Maschine, dass man eben die verteilt, so, hey, und hier auf der virtuellen Maschine kannst du schaffen. Und da ist alles drin, da ist eine Testdatenbank drin und.
Ja, das funktioniert halt nur so lange, wie sich die Datenbank nicht ändert. Mhm. Also, die Struktur.
Genau, also die Struktur muss irgendwie klar sein.
Dafür müsste man einen Plan haben, wie man die Datenbank sinnvoll baut.
Ich habe ein cooles Tool, was ich oft verwende sogar. Das nennt sich Vagrant. Das ist eben so ähnlich wie dieses Editor-Config. Bloß da kann ich so eine Config schreiben für virtuelle Maschinen. Okay? Das heißt, ich push nachher in meinem Repository auch diese Vagrant-File. Und jeder, der dann mit der Vagrant bei sich installiert hat, also ist ein Tool, und irgendwie dann braucht er noch OpenBox oder...
VirtualBox
VirtualBox, nicht OpenBox.
OpenBox ist so.
Genau, ja. Und dann mache ich einfach Vagrant ab. Die Maschine startet mit all den Settings. Und ich habe sozusagen eine Maschine, auf die ich per SSH zugreifen kann und die dann schon idealerweise alles installiert hat, wie einen Apache-Server. Solche Geschichten zum Beispiel. Sowas ist, finde ich, auch praktisch zum Arbeiten. Hat auch seinen Nachteil. Ja, man startet jedes Mal eine virtuelle Maschine. Aber... solche Sachen erleichtern uns stark. Also das, was man sonst vielleicht heute den ganzen Tag gebraucht hat, um sich so einen doofen Stack aufzubauen mit irgendwelchen Servern und Datenbanken, das kann dann, sag ich mal, in 2 Minuten plus Downloadzeit passieren. Das sind so
Das ist mir viel zu magisch, wenn ich ehrlich bin, aber gut.
Ja, dann brauchst du eventuell noch ein Cron-Skript auf dem Server, das die Datenbank dann irgendwann noch mit reinlegt, dass du nur das VirtualBox-Image runterladen musst, dass du immer die aktuelle Datenbank drauf hast oder sowas.
Das ist das Problem.
Das geht.
Naja, der Witz ist, du kannst in der Grandfile reinschreiben, dass es zum Beispiel die Datenbank von außerhalb nimmt, ja? Du,
ach so.
Du kannst, und der Witz ist eben nicht, dass man sozusagen dann dieses große, sag ich mal, 3-4 Gigabyte große Image verschickt, sondern du verschickst ja bloß diese kleine Textdatei, in der drin steht, lade dir das Ubuntu-Image runter und installiere dann mit apt folgende Sachen, zum Beispiel.
Ach so, das ist quasi nur eine Instruktion.
Du hast das böse Wort mit U gesagt.
Also, ja, als Beispiel. Ubuntu, irgendeine, lade dir folgendes Linux-System runter und dann installiere folgende Sachen. Und dann kannst du auch sicher gehen, dass jeder so das gleiche Setup hat. Es soll schon vorgekommen sein, dass der eine die eine Version hat und der andere die andere Version. Bei ihm funktioniert alles und beim anderen überhaupt nicht.
Da hatten wir auch schon interessante Probleme, vor allem jetzt, was so Multimedia-Sachen anging. Das war ein Problem mit der Aktualisierung von einer OpenGL-Komponente und dann konnte es beim einen kompilieren und beim anderen wieder nicht. Und es wurde dann halt gelöst, indem man einfach statisch die ältere Version benutzt hat. Ja, gut, das wäre mit einer virtuellen Maschine deutlich besser lösbar, aber wenn du die Software dann deployed hast, hast du dasselbe Problem dann wieder halt in noch bunter, weil dann die Divergenz zwischen den Versionen und den Betriebssystemen halt noch größer ist.
Bei einer virtuellen Maschine, oder wie?
Wenn du jetzt als Entwicklerteam immer die einheitliche virtuelle Maschine benutzt und du hast eine Software, die du deployst, also oder wofür den Endbenutzerbedarf gedacht ist, dann hast du vielleicht dann Konflikte, wenn der Benutzer halt nicht die Version benutzt, die du hast.
Ja, aber der Witz an dieser virtuellen Maschine ist ja, dass dann du im Vornherein eigentlich schon weißt, wo du deployst. Und du dann die virtuelle Maschine so baust, wie dann nachher dein Deploy-Ziel. Nein, damit du sicher. Das ist natürlich doof, wenn du die Maschine so baust, anders baust, wie dann nachher deployst. Aber wenn du im Vornherein weißt, ich deploye auf Debian, Punkt, 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 mit folgenden Versionen, Punkt, 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 dann holst du die natürlich alle in die virtuelle Maschine und kannst sicher gehen, wenn es, solange das bei mir auf der virtuellen Maschine läuft, dadurch, dass das genau die gleiche Config ist.
Genau. Das heißt, wenn ich Pech habe, brauche ich 10 virtuelle Maschinen für Linux-Distributionen und andere Betriebssysteme, nur um sinnvoll... Ja, okay, das bietet sich eigentlich schon irgendwie an.
Richtig, ja. Anderer Punkt, das ist, glaube ich, das Nächste. Ich kenne das jetzt bloß vom Hören. Da gibt es dieses Docker. Das habe ich jetzt in letzter Zeit ganz oft gelesen. Wisst ihr da ein bisschen näher Bescheid? Das ist auch... Ich sehe immer nur schöne Bildchen, du machst was irgendwie Docker-konform und dann kannst du das überall reinwerfen, die diesen Docker-Container unterstützen. Das wäre so was Ähnliches, wo du sicher gehst, dass du gescheit deployen kannst. Aber das ist jetzt zu viel Halbwissen.
Das haben sie doch bei Java auch gesagt, du schreibst dein Programm einmal und es funktioniert auf allen Betriebssystemen.
Mhm. Okay, also
ich glaube auch, das hat Ecken und Kanten.
Vielleicht sollten wir jetzt auch wieder nochmal zurückkommen zu unserem Teamprojekt. Mhm. Jetzt haben wir das alles geregelt. Jeder hat sein schönes Setup, jeder kann programmieren. Jetzt ist das Projekt, sag ich mal, am vollen Gange. Es gibt nichts mehr zum Einstellen. Es gibt eigentlich bloß noch Arbeit und Aufgaben. Ja, vielleicht ist jetzt noch schwierig, der Umgang miteinander. Ja, also der menschliche Umgang, der soziale Umgang. Was muss man da machen? Was muss man da beachten? Das ist ein durchaus größeres Problem, als man denkt. Weil, ja, erzählt doch mal ein bisschen, was ist euch da schon so passiert?
Es ist genauso wie im richtigen Leben, man muss halt irgendwie miteinander reden können und sich nicht gegenseitig anschreien, das wäre schon mal ein guter Anfang. Die Sache ist, man sollte selbst mit ehrlichen Antworten klarkommen, weil sonst fängt man wieder an, zwischenmenschlich was rein zu interpretieren und das wird dann sehr hässlich. Mhm. Weil wenn du dann irgendwas sagst und dann wird irgendwas hinein interpretiert, das ist so diese zwischenmenschliche Sache, die irgendwie nie gut funktioniert.
Also wir haben vorhin mal drüber, glaube ich, so ein ähnliches Thema gehabt, dass wir, es muss allen klar sein, was für ein Setting ist dann dieses Projekt. Bauen wir hier gerade ein Unternehmen auf? Ist es hier irgendwie gerade just for fun? das muss bei jedem irgendwie gleich sein, weil ich finde es ultra schwierig, wenn man selber sozusagen ganz tief drin ist irgendwo und da ganz viel Zeit investiert und dann kommt jemand und der möchte mitarbeiten und der sieht es so als Sonntagnachmittags, eine Stunde setzt er da mal Zeit ran. Das ist sowas. Also du.
Aber ich glaube, du hast bei jedem größeren Projekt eine gewisse Abweichung, dass du einfach ein Kernteam hast, das halt viel Arbeit rein investiert und halt, sagen wir mal, viele Leute, die halt immer so eine Stunde oder zwei pro Woche da reinstecken, dann musst du halt schon irgendwie mit allem klarkommen. Ich glaube nicht, dass du das auf komplett einheitlich kriegst, weil hast du am Schluss einfach nur drei Entwickler, die halt arbeiten, aber im Endeffekt scheinen die, ich brauche mehr Leute, das ist zu viel.
Also wir brauchen irgendwie ein gutes Team, was sich untereinander klar ist, wo auch irgendwie geregelt ist, wer wie viel arbeitet, wer welche Aufgaben hat. Ja, es ist so dieses typische Team, diese Team toll, ein anderer macht's.
Es ist wichtig zu sagen, dass, also, dass wenn man etwas sagt, ich tue das, dass man das auch macht. Es ist in Ordnung, wenn man sagt, ich habe nur eine Stunde die Woche dafür Zeit, ist okay. Aber dann sollte man es dann halt auch dementsprechend machen, nicht sagen, ja, ich meine so viel, hey, ich nehme euch voll viel Arbeit ab und im Endeffekt ist gar nichts gemacht. Und alle haben sich darauf verlassen, dass du es tust und jetzt fehlt das komplette Modul und alle hängen dann halt dran, weil sie darauf warten müssen.
Also, okay, was dann vielleicht, was macht man mit Neulingen in einem Team? Was machen, vor allem, also jetzt vor allem auch programmiertechnisch gesehen, ja, weil das ist halt immer wieder ein Unterschied. Das ist irgendwie ein bisschen eine komische Aufgabe, programmieren, weil man sitzt immer meistens vorm Computer und man schreibt eigentlich Sachen in den Computer rein und da ist ja eigentlich kein Kommunikationsbedarf so erstmal, denkt man so naiverweise, nötig. Aber irgendwie in der Realität, das ist zumindest bisher mein Eindruck, ist es genau andersrum. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viel kommunizieren und reden muss, wie wenn ich programmiere, zumindest mit anderen Leuten.
Naja, andere Leute müssen ja auch verstehen, was du getan hast, im schlimmsten Fall.
Genau.
Und die sitzen nicht bei dir im Kopf, das möchtest du vielleicht auch gar nicht. Und deswegen solltest du es dann erklären können. Hilft es, wenn man dann irgendwie auf Fehlersuche ist, wenn man dann einer Person erklärt, was man da gemacht hat, das kann auch schon alleine dazu helfen, dass man den Fehler findet.
Also jetzt bin ich ein Anfänger. Also in unserem Projekt, wir sind jetzt schon 6 Monate haben wir schon gearbeitet, okay? Und jetzt kommt jemand, hey, ich möchte mitmachen. Wie behandelt man so eine Person? Oder was macht man am besten? Tut man den jetzt 3 Monate lang bemuttern, bis der genauso tief im Projekt ist, drin ist? Sagt man, hey, hock dich einfach da, arbeite dich ein, mach mal. Wie macht man sowas? Oder was ist da ein guter Weg? Was denkt ihr?
Ehrlich, keine Ahnung.
Also ich glaube, lies einfach die Doku, du wirst es schon verstehen, wird nicht reichen. Es nimmt demjenigen auch ziemlich viel Motivation ab. Weil dann hast du einfach diese riesige Hürde, dass du irgendwie 100 Seiten Dokumentation lesen musst, dann dich vielleicht noch einmal quer durch den Code prügeln musst und dann erst richtig mitmachen kannst. Das mag glaube ich niemand.
Wobei es ein bisschen hilfreicher wäre, wenn man sagt so, hey, wir brauchen gerade da und da Hilfe, lies dir mal den Teil der Dokumentation durch. Das ist so ein kleinerer Teil, was ein bisschen vielleicht übersichtlicher ist. Vielleicht findet er auch irgendwas, was da nicht funktioniert.
Mhm. Also
das man ist muss vielleicht irgendwie motivationshelfender. Ich meine,
eine FAQ ist vielleicht auch ganz sinnvoll.
Genau. Also das Problem anscheinend ist bei Neuansteigern die Motivation. Dass wenn du in so ein Riesenprojekt reinkommst, dass du irgendwie dich erstmal nutzlos fühlst oder
erschlagen vom Inhalt.
Erschlagen?
Nee, ich glaube, das nicht unbedingt. Aber das, was halt sehr motivationshemmend ist, ist dann, wenn die Leute dann gar nicht helfen wollen. Das ist das Problem. Motivation hat, glaube ich, jeder genug. Es ist halt einfach nur, dass dann man wird immer so angeguckt mit, ein Neuling, Frischfleisch, wir können den mobben. Das ist so der Eindruck, den man öfters mal hat.
Also, was mich persönlich immer stört, das ist ein ganz anderer Aspekt als Neuling. Das ist, wenn man merkt, dass derjenige, der, also ich sag mal, es ist jetzt der, der es drauf hat, dass der überheblich ist, ja? Also, oder nicht überheblich, aber dieses es durchschimmern lässt, dass er es drauf hat. Und das ist für mich persönlich ist das auch als Neuling immer sehr unangenehm, wenn man dann genau weiß, der baut jetzt drauf, dass er es genau kann und genau weiß, aber möchte mir irgendwie nicht, ja? Versteht, was ich meine? Also, dieses menschliche es gibt da, wie gesagt, zwei Arten. Einmal dieses sehr überhebliche, ich weiß, was ich tue und ich möchte wenig helfen, weil ich auch kein Interesse habe. Oder eben auch andersrum. Ja.
Es gibt auch so andere Extreme, wo Leute halt, die wirklich Ahnung haben, helfen wollen und der Projektmensch ignoriert es einfach.
Ja.
Ich denke so an gewisse Verschlüsselungssoftware.
Ja, also das sagt mir immer diese Coding-Gods in der Firma, ja. Das, wie geht man mit solchen Leuten um?
Ganz einfach, man setzt die den Göttern in Schwarz vor. Ah, das ist ein Insider. Es gibt eine Firma, ich weiß nicht mehr welche, wo die QC-Abteilung, die Quality-Check-Abteilung, irgendwann beschlossen hat, sie kommen jeden Tag in Schwarz. Das waren dann irgendwann die Götter in Schwarz.
Andersrum gibt es ja auch immer wieder den Fall, ein Anfänger hat laute Fragen, ja, und behindert irgendwie andere beim Arbeiten.
Das ist so eine Sache. Ich müsste mir tatsächlich die Lage anschauen, bevor ich etwas sagen kann. Weil es gibt Leute, die stellen unglaublich sinnvolle Fragen und die sollte man schon beantworten. Wobei es halt wieder welche gibt, die halt wegen jedem Mist fragen, wo du dann sagst, so übrigens, da steht da auf die, hier, wie. Dokumentation im Wiki, Volltextsuche, gibt das einen, da ist es der erste Treffer.
Was ist denn eine sinnvolle Frage? Was ist eine nicht sinnvolle Frage?
Nicht sinnvoll ist alles, was du googeln kannst oder schnell im Wiki nachschauen kannst. Also wenn ich es in der Wikisuche eingebe und es taucht auf, dann war es keine sinnvolle Frage.
Also das ist so dieses, man erwartet schon ein bisschen Selbstständigkeit, so im Sinne von zumindest mal bei Google und im Wiki nachgucken, wäre cool. Vielleicht ähnliche Begriffe einkippen wäre auch toll. Und wenn man es dann wirklich nicht gefunden hat, kann man dann schon mal fragen.
Ja, also sowas ist auch, finde ich selber immer sehr schwer einzuschätzen. Ist das jetzt eine sinnvolle Frage, was ich eigentlich stelle? Oder ist es was...
Ich fühle mich zum Teil auch unglaublich dumm, wenn ich irgendwelche Fragen stellen muss. Aber wenn man halt schon tatsächlich sich bemüht hat, das zu suchen, geht, hat man schon so eine Rechtfertigung, dass man fragen kann. Ich meine, vielleicht ist man auch nur zu blöd zum Googlen, aber
ja, man
das
muss,
merkt man dann.
Oft ist es auch das Problem, dass man sich halt eingestehen muss, dass man was nicht versteht. Ja, also das.
Das ist ja was anderes, als wenn man nicht sucht.
Ja, also, aber es gibt ja zum Beispiel einen Fall, du suchst und findest, aber du verstehst nicht. Was mache ich dann? Dann gehe ich ja auch hin und frage, ey, ich verstehe das nicht. Aber dieses Zugeben, das ist auch manchmal...
Naja, das ist einfach der Punkt an, das ist ja das, was ich vorher gemeint habe, ein bisschen Ehrlichkeit gehört da dazu und auch damit umgehen können.
Anders, von der anderen Seite gesehen, wie beantworte ich denn so eine Frage?
Also auf jeden Fall nicht mit du Depp, was ich gar nicht brauchen kann, weil das weiß ich selber, wenn ich es nicht verstanden habe.
Ja.
Wie beantwortet man so eine solche Frage? Das kannst du am ehesten sagen, weil du hast tatsächlich ja ein größeres Projekt, mit, an dem du arbeitest, Simon. Also mit anderen Leuten.
Wenn ich eine Frage habe und weil jemand irgendwas nicht verstanden hat, ja, also in der Regel habe ich genug Zeit, alles ausführlich zu erklären, so ist nicht. Und so viele Leute sind wir auch nicht. Aber.
Also.
Ich sehe da jetzt eigentlich kein großes Problem. Okay, derjenige muss halt schon dann sagen, okay, ich hab keinen Plan, erklär mir mal, aber in der Regel kriegt er dann schon eine Antwort.
Ja, die Sache ist dann, wenn man, die Gegenfrage ist dann meistens, was hast du nicht verstanden? Und da sollte die Antwort nicht alles sein, sondern tatsächlich irgendwas Spezielles, weil alles ist so eine Aussage, die für einen, die für den Lehrenden sozusagen immer eine
nicht hilfreich ist. Sowas habe ich bisher noch nie erlebt, dass ich mir gesagt habe, was hast du nicht verstanden? Ja, alles. Das kam noch nicht, aber so Kleinigkeiten
noch nie
oder.
Nachhilfe gegeben?
Ja, also nein. Das gibt's ja nicht nur beim Programmieren, kennt jeder, ja. Du weißt irgendwas und jemand kommt zu dir her und fragt, ja. Und jetzt ist es ja oft so, dass man irgendwie mal was zu tun hat, ja. Also wenn man den ganzen Tag frei hätte, dann ist das ein anderer Moment, wie wenn man auch irgendwie noch Uni hat und Arbeit und Hausaufgaben oder Hobbys oder mal seine persönliche freie Zeit, die man eben nicht mit Fragen beantworten will. Also ich finde es zum Beispiel auch schwierig, jemand kommt zu fragen, wie sage ich dem jetzt, hey, sorry, aber ich beantworte das nicht, einfach weil das keine Frage ist, die jetzt eine persönliche Beantwortung braucht, die mit einem Let me Google that for you viel besser erklärt ist, als wenn ich dir jetzt 10 Minuten lang das auf dem Bildschirm
tatsächlich
zeige.
Tatsächlich sagen, beim ersten Mal würde ich noch sagen, ja, google das doch mal einfach. Mhm. Beim zweiten Mal würde ich dann einfach sagen, let me Google that for you. Einfach wortlos mit diesem Link, wenn es per E-Mail kommt, zurückschicken. Mhm. Let me Google it for you. Es gibt eine Seite, die das tatsächlich baut. Es gibt es schon viel zu oft, dass man es braucht.
Aber wenn tatsächlich mal die Frage kommt, ja, was verstehst du denn nicht alles, dann wandert man doch normalerweise als der, der halt Bescheid weiß, so den groben Faden ab, was könnte dieses alles denn sein? Also so hast du das Gesamtding nicht verstanden oder dann probierst du halt schon die einzelnen Komponenten durch, bis du das findest, was er nicht verstanden hat und dann kannst du es erklären. Das dauert zwar länger, aber der dir gegenüber sitzt, fühlt sich dann halt nicht ganz so blöd.
Die Sache ist, oft ist da irgendwie auch keine Zeit. Also ich finde es zum Beispiel schwierig, wenn ich arbeite und jemand fragt mich was, okay? Mhm. Ich bin ja irgendwie in meinen Gedankengängen drin, gerade auch beim Programmieren. Man hat ja irgendwann mal dieses, man ist drin und jeder, der kommt, wird entweder ignoriert oder wenn ich mich jetzt umdrehe und wegschaue, habe ich meinen Gedankengang schon wieder vergessen. Und jetzt kommt jemand und fragt dich was, was, sag ich mal, eine doofe Frage ist, was irgendwie leicht zu beantworten wäre. Jetzt habe ich nicht die Zeit, mir jedes Mal zu denken, oh, was ist denn jetzt genau dem sein Problem, sondern manchmal ist dann die Antwort halt, sorry, aber jetzt nicht.
Damit muss man das natürlich klarkommen, weil man muss halt dran denken, selbst es arbeiten halt Leute auch mal und selbst wenn du halt in so einer Firma arbeitest, bist du tatsächlich in Momenten drin, wo du nicht gestört werden solltest, ich meine, und auch nicht möchtest, also wenn du da irgendwie gerade hochkomplizierten Code schreiben musst, weil wie die Abläufe, die dir gerade eingefallen sind und die du musst es unbedingt irgendwo hinbringen, sei es Pseudocode oder sonstiges, da ist das Schlimmste, unterbrochen zu werden, weil dann hast du den Faden verloren und darfst dir dann wieder 3 Stunden Arbeit reinstecken, um es dir richtig zu überlegen.
Genau. Was ist, wenn man dafür extra dediziert einen Zeitraum anlegt, wo man sagt, okay, du bist jetzt der unser Neuling, dass man da sagt, okay, du hast an dem Tag die paar Stunden Zeit, mich mal deine Fragen zu fragen und du schreibst dir die halt auf, wenn sie auftreten oder so, dann kann man die Liste am Stück arbeiten.
Das ist auch nicht so ganz so sinnvoll.
Es gibt ja verschiedene da auch diese Extreme Programming Geschichten, wo man dann zu zweit am Rechner sitzt, ein Profi und ein, sag ich mal, Anfänger. Weil sich so das Wissen halt, sag ich mal, relativ schnell vermischt, ja. Also wenn natürlich du die ganze Zeit jemand neben dir hast und du arbeitest und er schaut dir über die Schulter und hilft dir was, das ist unglaublich sinnvoll. Aber es kostet unglaublich viel Zeit, weil natürlich zwei Personen an einer Sache arbeiten.
Das ist ja nicht das Problem, weil wenn der Nutzen tatsächlich so vorhanden wäre, wäre das cool. Die Sache ist nur, das ist gegebenenfalls einfach nicht passiert. Das muss man dann schon sinnvoll hinkriegen.
Also irgendwie Wissen vermischen durch ebenso bestimmte Zeiten, wo man fragen kann, zu zweit am Rechner sitzen, irgendwelche...
Es könnte auch hilfreich sein, wenn das der weiß, etwas langsamer arbeitet und nicht Fullspeed. Und der andere dann, der nicht weiß, dann plötzlich wegen epileptischen Fällen Anfällen umfällt. Weil der Bildschirm zu schnell blinkt. Aus irgendwelchen Gründen auch immer.
Okay. Ja, also man muss sich irgendwie trauen, Fragen zu stellen. Man muss aber trotzdem irgendwie schauen, dass die Fragen, die man stellt, sinnvoll sind.
Und eventuell auch mal ein, ich habe gerade keine Zeit dafür oder keinen Kopf dafür, halt akzeptieren.
Genau, also das auch verstehen, ja. Also wenn dir jemand sagt, sorry, ich habe jetzt keine Zeit, ich kenne es selber, wenn das jemand zu mir sagt, dann ist okay. Dann ist man erstmal so selber, okay, what the fuck, vom Kopf geschlagen. Aber das ist dann halt einfach so. Muss man dann halt mal akzeptieren und darf man auch nicht zu sehr nehmen, weil wenn man dann Zeit hat, die meisten kommen dann schon wieder. Was mache ich mit, sage ich mal, mit Leuten, die sich selber nicht so perfekt verhalten? Was mache ich zum Beispiel mit Leuten, die unfreundlich sind, die irgendwie dir nichts sagen wollen, so, die nicht hilfsbereit sind, die nur ihr Sachen durchziehen? Wie geht man damit am besten um?
Nicht jugendfrei. Nicht jugendfrei. Ich verweigere die Aussage.
Was heißt hier nicht jugendfrei? Was machst du mit den unfreundlichen Leuten?
Wie gesagt, ich verweigere die Aussage.
Okay.
Ich spiele doch mal Musik ein. Ich glaube, der Stream funktioniert nämlich jetzt endlich. Ich sag dann danach, was lief, wenn es tatsächlich auch klappt. Willkommen zurück zu Dev Radio, heute am 17. Mai. Ja, das Thema ist Zusammenarbeit von und mit Programmierern. Wir haben vergessen, zu diskutieren, was ein Nicht-Programmierer mit einem Programmierer, was die zu beachten haben.
Also, Programmierer kann nicht zu viel Fachwörter benutzen, der Nicht-Programmierer wäre dir sehr dankbar dafür.
Ja, zum Beispiel, was hat das Beispiel von neulich war, dass Protokoll für einen Laien nicht verständlich ist. Wir sind zu dem Schluss gekommen, eine technische Kommunikationskonvention wäre ein verständliches Wort dafür.
Ja, ja gut. Der Nicht-Techi kennt halt das Protokoll nur als, ja, da hat ja halt jemand mal aufgeschrieben, was in der Sitzung war oder sowas. Das hat halt mit Technik für den relativ wenig zu tun.
Also man muss irgendwie so eine gemeinsame Basis haben, auf der man sich versteht. Weil auch der Nicht-Techi, der zum Programmierer kommt, hat ja irgendwo so seine Wissensdomäne. Von mir aus, ich sag jetzt mal einfach Designer, ja. Der hat natürlich viel Ahnung von Zeugs, wo der Programmierer davor steht. Was willst du mir erklären? Muss sozusagen eine gemeinsame Basis finden.
Vor allem hat der Nicht-Programmierer meistens die Ideen. Meistens.
Ja, beziehungsweise auch einfach die Aufgaben. Der sagt, du musst das rote Feld oben links haben und das grüne Feld oben rechts und dann... Genau, und dann muss es sozusagen auch für den Programmierer klar sein und für den Designer, der muss sich sicher sein, dass so wie er es sagt, der Programmierer dann noch macht. Also so ganz simpel gesagt, ja? Okay. Gibt es sonst was man beachten muss, wenn man mit Nicht-Programmierern oder mit anderen Leuten, mit anderen, ich sag jetzt mal Spezialisierungen, was kann man da noch beachten? Jetzt, ich sag mal als Programmierer.
Wenn der Programmierer überlegen muss, ob es überhaupt möglich ist oder wie schwer es und sagt, ja, es geht, so in dem Ton, sollte man sich tatsächlich überlegen, ob man das wirklich haben will, weil das impliziert meistens schon viel, viel Arbeit und meistens irgendwelches Gehecke, was nicht schön ist. Mhm.
Ehrlich sein. Ich habe oft den Eindruck, dass so als Programmierer, du hast natürlich deinen Wissensschatz, du kannst natürlich viel erzählen, ja, du kannst viel Schwachsinn erzählen und auch, ah, das geht aber nicht und du weißt ganz genau, ah, das ist für mich eine Arbeitsaufwand von 2 Minuten. Also da irgendwie...
Nein, oder? Also der Fall ist mir eher andersrum, dass die Leute dann, der Programmierer dann dasteht, also der Mensch, der es dann macht und sagt so, ja, in dem Ton so richtig, ich will es eigentlich nicht machen, weil es ist eine viel zu viel Arbeit und den Nutzen, ich sehe die Nutzen nicht ein. Da muss man halt wirklich darüber reden, ob das wirklich nützlich ist, weil in dem Moment ist halt mindestens einer von beiden unglücklich. Ich gehe davon aus, meist, dass beide unglücklich sind, weil dann der Kunde sozusagen mit dem Ergebnis auch nicht zufrieden ist.
Okay. Sonst noch irgendwelche Geschichten, ne? Mit Kommunikation unter Programmierern oder schöne Versprecher, schönes Aneinander, Vorbeigerede, habt ihr irgendwelche Storys? Ich bin ja selber schon mal überlegen, ob ich noch was erzählen kann.
Ich habe da gerade spontan nichts auf Lager.
Also, im Moment habe ich das Problem, mal ein bisschen zu erzählen, das ist... Eben genau dieser Punkt, wie stelle ich eigentlich richtig Fragen, beziehungsweise wie antworte ich auf Fragen, die mir eigentlich zu doof sind zum Beantworten.
Im schlimmsten Fall redet man wirklich aneinander vorbei, so mit, ich habe Feature XY nicht verstanden und der andere redet über irgendwas und du verstehst es einfach nicht und am Schluss stellt sich raus, der andere hat über was komplett anderes geredet. Also Fragen präzise stellen wäre auch sehr hilfreich, weil wenn ich gerade an irgendwas arbeite, bin ich halt in dem Dings drin und dann kriege ich irgendwie eine Frage und tue es im ersten Moment natürlich auf das aktive Projekt beziehen und nicht auf das andere, das ich möglicherweise auch habe.
Mhm.
Übrigens, ist die Frage, darf ich eine Frage stellen? Eine sehr doofe Frage. Zeugt von Unsicherheit und von du verschwendest Zeit. Du kannst auch direkt die Frage stellen und dann ist die wenn ich keine Zeit habe, ist die Antwort die gleiche, wie wenn du fragen würdest, ob du die Frage stellen darfst. Mhm. Wenn du mir die Frage direkt stellst, kann ich gleich die Frage antworten und muss dich jetzt fragen, ja, was denn?
Ja, aber auf der anderen Seite, ich finde die Frage, hast du gerade Zeit? Zum Beispiel, die finde ich jetzt eigentlich, das finde ich eigentlich
ich finde es zwar schon eine höfliche Sache und so, und ganz nett, aber so von, wenn man schon wenig Zeit hat, dann ist es einfach nur noch unnötig.
Das weiß ich zumindest. Unbedingt. Du weißt ja nicht unbedingt. Und wenn du fragst, wie viel Zeit hast du gerade, und wenn du jetzt sagst 5 Minuten, dann kann ich relativ genau abschätzen, was ich dich dann fragen kann und was nicht. Wenn du sagst, ja, ich habe jetzt eigentlich den Mittag frei, dann sieht es natürlich gleich ganz anders aus.
Ja, anderer Punkt. Ich finde es auch schwierig zu erkennen, ob jemand gerade beschäftigt ist. Weil so der durchschnittliche Programmierer, der hockt vor seinem Bildschirm und der tippt irgendwas. Aber möchte man ja nicht so auf den Bildschirm stieren, was er macht. Vielleicht ist er was Privates. Auf der anderen Seite ist es auch oft nicht erkennbar. Ist der gerade hier auf IRC unterwegs und chattet über Ponys? Oder ist er gerade mittendrin im Flow und ist
gerade diskutiert, dabei? Führt gerade diese hitzige Diskussion über das Projekt.
Genau. Das ist ultra schwer erkennbar, ja? Und da kann man, also ich habe da irgendwie überhaupt kein Gefühl. Ja, ich kann
übrigens aus dem Bildschirm gucken ist verdammt nervtötend.
Wenn ich mit jemandem rede, oder?
Nee, überhaupt auf dem Bildschirm gucken. Also ich fühle mich da immer so beobachtet. Nicht, dass ich irgendwas zu verbergen hätte.
Ach so, wenn dir jemand anderes auf den Bildschirm schaut. Ah, ja. Okay, jetzt.
Oder wenn alle auf dich starren, während du gerade dein Passwort eintippst. Das sind so etwas unangenehme Momente und in dem Moment vertippst du dich auch in dein Passwort. 100%. Wenn dich 5 Leute anstarren, während du dein Passwort eintippst, dann vertippst du dich zu 100%.
Das hatte ich erst letztens an der Uni. Da musste ich auch mein Passwort eintippen. Beziehungsweise die andere Person hat sein Passwort eingetragen, hat mich angeschaut. Können Sie sich bitte umdrehen? Ich tippe jetzt mein Passwort ein. Und dann habe ich im Kopf mitgehört. So, das waren mindestens 100 Tastenanschläge. Ich habe gedacht, der will mich doch verwirren. Aber
nein, das ist bei den Menschen normal. Ich weiß nämlich zufälligerweise, von wem du gerade bist. Das ist bei dem Guten normal. Und ich finde, es gehört auch dazu, dass man den Leuten nicht auf die Tastatur starrt auf dem Bildschirm starrt, wenn die gerade das Passwort eingeben. Ich meine, es ist. Im schlimmsten Fall kann man mit dem Passwort alles machen.
Okay, noch schnell irgendwelche No-Gos. Was sind da absolute No-Gos? Also.
Ungefragt die auf dem Bildschirm rumtatschen, ungefragt die Tastatur oder Maus schnappen. Was gab's noch?
Also
ein Passwort brutforcen.
Ja, das. Für mich ist ein No-Go, mich während ich am PC bin, von hinten oder so zu berühren. Also mich zu schütteln, mich anzupieksen oder so, um dann eine Frage zu stellen. Das finde ich ultra unangenehm. Da erschrecke ich auch jedes Mal, wenn ich jemand gerade, egal was ich mache, das finde ich zum Beispiel ein No-Go. So, das ist ja auch eine Art von Kommunikation. Ja. Das finde ich ultra nervtötend.
Ja, aber die Sache ist, es gibt Leute, die reagieren sonst nicht. Mhm. Aber das liegt halt daran, dass sie gerade konzentriert arbeiten.
Genau, also wenn jemand tatsächlich nicht konzentriert oder Kopfhörer auf hat und absolut nichts hört, bei mir ist es zumindest so, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, dann ist das meistens gewollt, ja. Also wenn ich überhaupt nichts höre, weil ich irgendwelche Kopfhörer auf habe und laut Musik höre, dann hat das meistens den Hintergrund, dass ich auch nichts hören möchte. Und jeder, der eine Frage hat, soll doch bitte fragen, wenn ich die Kopfhörer mal runternehme.
Ja.
Aber es ist dringend.
Genau, also, ja, so wie jede Frage ist dringend. Genau. Es gibt, glaube ich, keine Frage, die nicht dringend ist. Ja, sonst noch No-Gos. Ich finde da. Ja. Essen. Wie gesagt, ich finde, das hat auch alles halt, was ist das für ein Setting? Bin ich gerade in der Firma? Bin ich gerade unter Freunden? Wir machen einen Hackathon so zu 10, dann ist das nochmal was anderes. Oder ist das irgendwie bei mir zu Hause in der Wohnung? Kommt natürlich drauf an, aber so, wie du schon gesagt hast, so grundsätzlich No-Gos, auf einmal eine Tastatur und tippen oder so, da weiß ich einfach nicht, was passiert. Oder jemand kommt rein und findet es lustig und drückt bei dir auf Escape.
Ja, genau.
Dann da kann es schon Ärger geben. Ja, also das ist sehr doof.
Das kann ich gar nicht leiden.
Im schlimmsten Fall hast du was kaputt gemacht.
Ja. Oder wenn Leute denken, du machst gerade nichts Wichtiges und sie mögen nicht Ärger und drücken auf deine Tastaturwelt rum und das.
Übrigens hast du gerade eine Rakete gestartet.
Du hast gerade.
You do das auch.
Durch Nukes Richtung Russland geschickt.
Ja.
Ja, ich mach mal nochmal schnell Musik. Es geht ja mittlerweile. Okay, ja, was wir noch in der Zwischenzeit rausgefunden haben, was wichtig ist, wenn man eine Frage hat, man sollte sich darauf einstellen, dass der, nee, das haben wir ja schon gesagt,
ja,
dass man Sachen zu, dass der Befragte gerne seine Sachen zu Ende führen möchte. Man sollte halt beim Kommunizieren nicht nebenbei was anderes tun.
Genau. Den anderen überlegen lassen für eine Antwort. Kai hat schon gesagt, ein guter Fix wäre zu sagen, lass mich kurz überlegen. Dann weiß der andere, Frage verstanden, der braucht bloß ein bisschen, um durch mein Gehirn durchzulaufen und dann die Antwort
abzugeben. Nein, man muss die Frage auch erstmal verarbeiten.
Genau, ja. Bei Nichtverstehen was nachfragen. Öfters als man denkt, weil es ist eher nervig, wenn man was nicht versteht, denkt, ich find's raus und dann doch nicht versteht und dann nochmal kommt und nochmal fragt.
So, das war die heutige Sendung. Im Studio waren Ricky,
Simon
und Niklas.
Und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.